Steuerpodcast von Stückmann. Heute nicht mit dem Steuerthema, nicht mit einem externen Gast, sondern ich freue mich, Benedikt, dass wir heute mal zusammensitzen. Geschätzter Partnerkollege seit vielen, vielen Jahren, was schon vorhin in der Kanzlei, bevor ich hier angefangen habe, was nicht heißt, dass du jetzt ein Alter erreicht hast, wo man jetzt mit dir ein Abschiedsgespräch macht, sondern im Gegenteil, du hast es in der Zeit geschafft, dich nochmal in einer anderen Profession vorzubilden, der Mediation. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn wie du deiner LinkedIn-Community schon mitgeteilt hast, die 50 Mediationen sind erreicht, was in meiner Vorbereitung, wie ich das gesehen habe, eine wirklich magische Zahl ist. Denn man darf sich ja Mediation nicht so vorstellen, dass man das innerhalb von 3 Wochen abgeregelt hat und dass das dann abgeschlossen ist und dann macht man Haken dran, sondern das sind Prozesse, die manchmal Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, weil wir hatten es im Vorgespräch ein bisschen. Die Themen kommen immer mehr. Man wird da immer mehr reingezogen, beziehungsweise kriegt das mit, dass Konflikte entstehen, auch in unserem Umfeld. Und da finde ich es persönlich sehr, sehr spannend, mal zu hören, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was so die Themen sind, wie die zeitlichen Abläufe sind und was deine Erfahrungen aus mittlerweile 50 Mediationen sind. Vorab, als erste Frage interessiert mich natürlich, ja, wir sind Zahlenmenschen, nüchterne Sachmenschen, Psychologie hat man im Studium mal irgendwo im Personal mitgekriegt, aber dann war es auch vorbei. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, das ist ein Thema, da möchte ich mich mit beschäftigen, da bilde ich mich auch fort, denn da kommen wir gleich auch nochmal zu, das ist ja keine Sache, die man im 6 Wochen Schnellkurs dann lernt.
Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir und hier diese Podcast-Serie die Zeit nimmt, sich diesem Thema zuzuwenden, was in der Tat nach wie vor noch nicht so ein Thema ist, was man automatisch mit einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater verbindet. Die Frage, um jetzt mal gleich konkret zu werden, wie kommt ein Wirtschaftsprüfer, ich mache das seit über 25 Jahren, also die Wirtschaftsprüferei seit fast 30 Jahren, um genau zu sein. Wie kommt man dazu? Ganz einfach, ich habe irgendwann im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit gemerkt, dass es am Ende nicht um einen Vertrag geht, um den ein Mandant bittet. Oder dass es am Ende nicht um ein Testament oder eine Nachfolgeregelung geht. Das gehört dazu, das ist ganz wichtig. Aber oft ist das nur ein Anlass oder nur, wie ich es oft so sage, die oberste Ebene? Und eigentlich geht es darum, eine zwischenmenschliche Beziehung und dann eben oft eine konfliktäre Beziehung zu klären. Also bei der Nachfolge, wir werden das vielleicht nachher ja noch mal ein bisschen detaillierter sehen, bei einer Nachfolgefrage geht es eben darum, dass ein Unternehmer möglicherweise mehrere Kinder hat, aber sie zumindest im Blick auf das Unternehmen nicht gleichmäßig in das Unternehmen bringen wird und schon liegt der Konflikt auf dem Tisch, um mal gleich was zu nennen.
Ja, das sind die Erfahrungen, die man in seinem Berufsleben macht. Aber trotzdem ist es dann ja noch ein Schritt zu sagen, jetzt gehe ich in die Mediationsausbildung. Was waren Elemente der Ausbildung, die völlig neu waren für dich?
Also erstmal ist der Schritt, so eine Mediation zu machen, natürlich so ein typische Reaktion eines Wirtschaftsprüfers, also jemand, der gerne mit Strukturen, Rahmen und Richtlinien arbeitet, denn so eine Mediationsausbildung gibt dann auch, in Klammern die Illusion, Klammer zu, dass Konflikte auch strukturiert gelöst werden können. Das ist nicht so, aber es gibt natürlich, um jetzt ernst gesagt, schon eine Menge Handwerkszeug. Und ich habe mich selbst irgendwann im Laufe meines Berufslebens gerade in hochemotionalen, konfliktären Situationen ein bisschen, um das ganz offen zuzugeben, hilflos erlebt. Und da habe ich gedacht, das möchte ich nicht und habe mich umgehört. Und so bin ich dann auf Konfliktmoderation, auf Moderation und vor allen Dingen dann auf die Mediation gekommen.
Nochmal zurück. In der Mediation, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es bestimmte Elemente der Ausbildung? Psychologie, ja. Rechtlich oder was sind da die Bausteine, die einem da in der Ausbildung begegnen?
Ja, also okay, kurz so zu der Ausbildung. Die dauert, wenn man die vollständige Ausbildung macht, mindestens 200 Stunden und dann gibt es in der Regel noch Updates oder Fortbildungen über andere Facetten. Das habe ich also absolviert. Und ich werde oft gefragt, ob es tatsächlich so ist, dass man da so ein Mini-Psychologiestudium macht. Das ist im Kern eigentlich nicht der Fall, sondern es geht zunächst mal darum, zu lernen und vor allen Dingen Vertrauen zu lernen, dass wenn man einen Konflikt in einem relativ festgelegten Prozess moderiert und bearbeitet, dass der Prozess als solcher zu einer Lösung führt. Also das war für mich auch die allergrößte Erkenntnis, dass wenn ich mich auf einen Prozess einlasse und bestimmte Schritte immer wieder nacheinander abfolge, dann führt das zu einem Mehrgewinn, oft eben auch zu einer Lösung des Konflikts. Natürlich gehört viel dazu. Ich habe also, bevor ich die eigentliche Mediationsausbildung gemacht habe, ziemlich viel im Bereich Kommunikation und ähnlichen nahegelegenen Themen gemacht. Natürlich gehört dazu, dass man lernt, aktiv zuzuhören. Ein leider mittlerweile sehr abgenudelter Begriff ist ja empathisch sein. Aber also, wie ist man wirklich konkret empathisch? Wie kann man also dem anderen so zuhören und kann ihm auch helfen, rauszukriegen, worum es ihm eigentlich wirklich geht? Also ich würde mal sagen, es ist weniger Psychologie, sondern mehr ein Lernen von aktivem Zuhören und ein Strukturieren von Gesprächen, die nicht einfach so fließen. Und da spielen natürlich das eine oder andere, ich habe es schon erwähnt, psychologische Element rein. Aber Mediation ist, um das ganz deutlich zu sagen, nicht in Ansätzen Therapie. Und insofern ist die Psychologie eben auch nur wirklich ganz, ganz am Rande da.
Das ist spannend. In meiner Zahlen-, transaktionsbezogenen Welt klingt das wie perfektionierte Projektplanung. Weil ich bei einem Transaktionsprojekt kann ich ja auf das Ende schon gucken. Ich will was kaufen, verkaufen oder umstrukturieren. Und in dem Konfliktmanagement kann ich das ja eigentlich nicht. Aber wenn ich anfange zu sagen, ich denke schon vom Ende her oder ich denke von dem Prozess her, dann kann ich mich dem ganzen Problem vielleicht offensichtlich besser nähern, als wenn ich nur sage, jetzt reden wir mal miteinander.
Ja, das ist so richtig. Der entscheidende Unterschied ist, der Prozess ist ergebnisoffen. Also so eine Mediation beginnt in der Regel, dass einer anruft. Manchmal sprechen auch beide oder mehrere Konfliktparteien einen an. Und dann ist es für mich das Allerwichtigste, und das ist auch schon so eine erste Erfahrung, dass ich klar sage, ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Also bei einer Transaktion ist klar, es wird irgendwann die Entscheidung geben, wir kaufen, verkaufen zu dem Preis und in der rechtlichen, steuerlichen Konstruktion. Bei einem Konflikt kann es sein, dass es eine Lösung gibt. Es kann sein, dass es eine Lösung gibt, an die vorher überhaupt niemand gedacht hat. Und es kann sein, dass man sich trennt im Sinne von wir gehen weiter oder künftig getrennte Wege, aber wir haben zumindestens Klarheit darüber gewonnen, dass das die einzige Lösung ist. Also der große Unterschied zu dem, was wir sonst als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer machen, ist die Ergebnisoffenheit.
Okay, war dir das von Anfang an klar oder das war jetzt die Theorie, da lernt man das. Aber dann geht man ja trotzdem in so einen Prozess rein und fängt an und in der Praxis wird dann im Grunde genommen ja noch ganz viel Erfahrung gesammelt. Wir reden über 50 Mediationen, die du gemacht hast. War dir das von Anfang an klar, dass es immer ergebnisoffen ist? Oder hat man nicht am Anfang auch so ein bisschen das Gefühl, naja, ich weiß schon, wo es hingeht. Ne? Die beiden, die sollen sich wieder vertragen oder die müssen auseinander. Oder das ist ja, wenn also so für den Laien geht man mit so einem Bauchgefühl rein. Das muss man ja, glaube ich, ablegen. Oder
also
dazu naiv?
Nee, also du hast mit deiner Frage, ist eine extrem gute Frage, gleich den Punkt benannt und den Finger in die Wunde gelegt, der für mich mit Abstand die größte Herausforderung in der Ausbildung war. Kurz zur Technik. Also man lernt ein bisschen Theorie, aber das meiste in den Ausbildungen ist Praxis, Praxis. Das heißt, wir haben in der Ausbildung viele sogenannte Rollenspiele, Mediationsrollenspiele gemacht und dann gab es ein extrem intensives Feedback. Und ich sag mal so, die Fragetechniken und diese Dinge, das habe ich offensichtlich relativ gut hinbekommen, relativ schnell gut hinbekommen. Womit ich mich wirklich schwer getan habe, ist, die Konfliktparteien loszulassen. Ich formuliere das bewusst so und es dem Prozess zu überlassen, was dabei rauskommt. Das war für mich wirklich schwer, weil wir Wirtschaftsprüfer, wir Steuerberater, wir wissen ja eigentlich genau, was gut für alle Beteiligten ist. Und das abzulegen, das hat am längsten gedauert und das war dann auch nach der Ausbildung immer noch eine Herausforderung. Was ganz gut ist, man lernt in diesen Ausbildungen ein bisschen auch sich selbst zu beobachten. Finde ich eine ganz gute Geschichte. Und ich weiß mittlerweile, wann ich wieder, ich sag mal, in so ein, man sagt das ja so gerne, in so ein Muster drohe zu verfallen, wo ich anderen Leuten wieder eine gute Lösung aufoktroyieren will. Und ich weiß, mich dann zu bremsen. Aber es ist absolut genau das, was du sagst, was eine Riesenherausforderung in dieser Ausbildung und in der Arbeit ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Gehen wir mal ein bisschen wieder zurück zur Theorie. Wenn man von außen drauf guckt, dann habe ich den Begriff Mediation. Da stelle ich mir Konfliktparteien vor, aber es gibt ja auch Streitschlichtung, Gerichte, Konfliktmanagement. Gibt es da Unterschiede in den Begriffen? Was zeichnet die Mediation außer der Ergebnisoffenheit dann noch besonders aus?
Ja, ich halte das für ganz wichtig und das nimmt in der Regel auch in den Vorgesprächen einen großen Raum ein, um wirklich Erwartungsklärung zu machen. Also du hast die insbesondere unter den Juristen sehr bekannte Schlichtung genannt. Eine Schlichtung, die breite Öffentlichkeit kennt das ja aus Tarifkonflikten, dass ein Schlichter angerufen wird und ein Schlichter, der löst den Konflikt für andere. Das heißt, da gibt es, oft wird das so im Fernsehen auch gezeigt, im Radio, es gibt den Schlichterspruch, das heißt, der Schlichter berät sich, versucht alles zu berücksichtigen und sagt, das ist eine gute Lösung für euren Konflikt. Das hat mit Mediation überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, es ist gut, dass es in bestimmten Situationen Schlichtung gibt. Wir kennen das aus dem Gesellschaftsrecht auch. Aber Schlichtung bedeutet immer, dass die eigentlich Streitenden nicht beteiligt sind. Eine Mediation und auch eine Konfliktmoderation ist ein freiwilliges Verfahren, das darauf abzielt, dass die Streitparteien selber eine Lösung finden. Also im Idealfall, und das würde ich schon sagen, ist eigentlich auch immer so in diesen 50 Mediationen gelungen, sind es die Parteien, die beginnen sich selber und vor allen Dingen auch das oder die gegenüber, wir haben häufig auch Konflikte mit mehreren Beteiligten, dann wird's richtig knifflig, aber nochmal, die Parteien beginnen sich selber und die anderen zu verstehen und dann entsteht in einem Dialog zu dem, die dann hoffentlich wieder fähig sind, eine Lösung. Und der Moderator achtet nur darauf, dass alle beteiligt werden und dass auch nicht, das passiert sehr häufig, zu schnell eine Lösung in den Raum gestellt wird. Weil gerade am Anfang ist so eine Mediation auch ein bisschen unangenehm. Man ist ja nun nicht so eine Harmoniesituation, wo das zumindest beginnt. Und dann will man schnell eine Lösung. Und da ist es dann oft auch Aufgabe des Mediators zu sagen, stopp, habt ihr eigentlich wirklich alles berücksichtigt?
Mhm. Ja.
Ich hoffe, damit ist der Unterschied so ein bisschen klar geworden.
Der ist klar. Jetzt für mich als jemand, der immer nach Harmonie strebt, wenn ich mich mit den Kindern gestritten habe oder die irgendwie nicht das so umgesetzt haben, wie ich es wollte, dann konnte ich abends aber nicht ins Bett gehen, bevor wir das nicht geklärt hatten. Also wir haben nie in der Familie eine Situation gehabt, wo einer ins Bett ging und es war nicht geklärt.
Toll.
Geht man aus der Mediation auch raus, dass alle wieder miteinander ein Bier trinken oder kann es auch Situationen geben, wo man zwar wo die Partei eine Lösung gefunden hat, die aber auch ist, wenn man ihn in der Stadt sieht, wechselt man die Straßenseite. Und trotzdem sind alle mit der Lösung einverstanden.
Klasse. Ja, ich habe auch Fälle gehabt, die ich nicht lösen konnte. Ob die Straßenseite wechseln, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir das in ein, zwei Fällen vorstellen. Finde ich beides ein gutes Bild. Also zunächst mal eine ganz große Wertschätzung dafür, eine Familie so zu gestalten, dass Harmonie über allem steht. Das finde ich wirklich beeindruckend. Und ich glaube, um mal einmal jetzt so ganz pathetisch zu werden. Ich glaube, das täte unserer Gesellschaft gut, wenn es viel mehr als nur eure oder viel mehr Familien wie eure geben würde. Ganz toll. Ansonsten tue ich mich mit dem Begriff Harmonie ein bisschen schwer, weil ich glaube, wir dürfen lernen, wo es noch nicht der Fall ist, dass unterschiedliche Einstellungen oder unterschiedliche Sichtweisen auf eine Situation, auf einen Konflikt nicht unbedingt Disharmonie bedeuten, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Können wir das erstmal akzeptieren und können wir was ich sehr häufig erlebe, was nicht gelingt, zwischen Person und Thema trennen. Also gerade, das denke ich, darf man auch sagen, habe ich ja sehr häufig mit Menschen zu tun, die so in diese Kategorie oder Schublade Alpha-Tiere gehören. Und diese Alpha-Tiere, die können natürlich oft nicht unterscheiden, dass jemand eine andere Meinung hat oder sie als Person ablehnt. Und das erstmal auseinander zu dividieren, das ist schon gut. Aber, um jetzt konkret die Frage zu beantworten, in den allermeisten Fällen sind die danach auch wieder, wie du so schön formulierst, ein Bier trinken gegangen. Das klappt. Weil wenn das mal ausgeräumt ist, gelöst ist, finde ich, besseren Begriff, dann ist das automatisch auch wieder möglich.
Das toucht schon ein bisschen die typischen Anlässe. Ne? Also im Familienverbund, in den Gesellschafterstämmen, da gibt es möglicherweise kein Muster. Aber was für unsere Zuhörer, was ist so ein typischer Anlass, wo sich auch eine Mediation lohnt? Ja, wir hatten den Tarifstreit, da brauchen wir keine Mediation, da brauchst du einen Schlichter. Aber was sind so die typischen Anlässe, die dir begegnet sind?
Also ich glaube, dass jeder Mediator gut daran tut, auch Schwerpunkte zu setzen. Also genauso wie ein Steuerberater genau überlegen sollte, welche Art von Mandanten er beraten kann und wo es besser ist, das an Kollegen zu geben. Auch vielleicht bei den inhaltlichen Themen. Ich selbst mache eigentlich nur das, was mit Familienunternehmen zu tun hat. Was das genau ist, sage ich gleich. Und dann hat sich einfach aufgrund vieler ehrenamtlicher Tätigkeiten das auch ergeben, dass ich im gemeinnützigen Bereich das eine oder andere mache. Um das jetzt negativ abzugrenzen, es gibt ganz viele gesellschaftliche Anlässe, also zum Beispiel wir stammen hier aus Bielefeld und in Bielefeld wird nicht nur seit kurzem, aber im Moment sehr intensiv viel umgebaut. Viele Straßen werden renoviert, Brücken werden renoviert und da gibt es oft Mediationen, wo dann Anlieger und was weiß ich, die Politik zusammenkommen, um bestimmte Veränderungen beim Stadtbild zu besprechen. Das kann auch im Rahmen von Mediationen probieren, mache ich alles nicht. Sondern es geht eben im Wesentlichen um die Familienunternehmen und da sind es oft so typische Situationen, dass in Familienunternehmen mehrere Gesellschafter sind und das funktioniert nicht mehr miteinander. Das ist ganz häufig der Fall, wenn es eine oder mehrere Gesellschafter gibt, die sehr nah an dem Unternehmen dran sind, Geschäftsführer sind vielleicht sogar und andere, die mehr so Gesellschafter fast wie ein Aktionär sind und dann eben sehr unterschiedliche Interessen haben. Beispielsweise möchte derjenige, der in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung ist, dass Gewinne im Unternehmen verbleiben, um zu investieren. Und der Außenstehende, der eher die Rolle eines Aktionärs hat, will natürlich regelmäßige Ausschüttung und zack, liegt der Konflikt auf dem Tisch. Dann gibt es immer viele Anlässe, wenn Anteile in eine andere Generation gehen oder zwischen Gesellschaftern hin und her vererbt, verschenkt oder verkauft werden sollen. Da ändern sich Beteiligungshöhen, Einflussmöglichkeiten. Da ist es typisch, das zu moderiert zu begleiten. Und ein dritter Bereich, der mir zunehmend häufiger begegnet, ist eben das zwischen Management und Gesellschaftern, wenn das Management nicht aus dem Gesellschafterkreis kommt, sondern Fremdmanager sind, die oft die Dynamiken, die Interessen von Familien, die über viele Generationen zum Teil die Anteile halten, gar nicht nachvollziehen können. Und da hilft eine Mediation alleine schon, um mal mehr voneinander zu verstehen, wie man eigentlich so unterwegs ist. Und auch zwischen den unterschiedlichen Geschäftsführern habe ich immer mal wieder eine Mediation gemacht. Ganz spannend sind Fälle, wenn ich einen Gesellschafter-Geschäftsführer habe und einen Fremdgeschäftsführer. Das sind oft wirklich schwierige Situationen. Das hätte ich früher auch gar nicht gedacht, aber das ist mir auch häufig begegnet. Ich glaube, das sind so im Großen und Ganzen bei den Familienunternehmen die typischen Themen. Bei Verkäufen fällt mir jetzt gerade ein, weil du das vorhin schon gebracht hast, da kommt das auch mal vor, dass da gibt's dann vielleicht, modern nennt man das eine Earn-Out-Klausel, also wenn das Unternehmen gut performt, dann muss der Erwerber dem Veräußerer ein paar Jahre später noch was zahlen und der sieht das aber überhaupt nicht ein und das war auch schon mal Thema in so einer Mediation.
Ja, klingt alles sehr, sehr familiar. Ne? Ich mache das ja auch nicht seit gestern. So ein paar von den Situationen, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, beziehungsweise sind aktuell. Und gerade die Familienunternehmen-Landschaft, die ja über die letzten 60, 70 Jahre Entwicklungen durchgemacht hat, von der Gründung bis zum Aufbau, bis dann aber auch dem Weitergeben die nächste Generation, was jetzt ja durchaus in die erste oder zweite Phase erst kommt, das kann ich mir schon vorstellen. Was mich zu zwei Fragen bringt. Das eine ist, wie hilft da deine Grundausbildung als Wirtschaftsprüfer? Ne, auch nochmal zurück zu dem Punkt kommen, man hat ja dann auch so eine gewisse Vorstellung, ist es sinnvoll, Geld im Unternehmen zu lassen oder ne, soll er sich den dritten Porsche kaufen? Ja, also da bin ich da wieder. Und dann habe ich irgendwo gelesen, es gibt verschiedene Phasen eines Konfliktes. Also um so ein bisschen in die Theorie zurückzukommen. Das klingt auch so, das macht durchaus Sinn, dass die Mediation etwas ist, was man in einen Strategieprozess mit einbauen könnte. Und wie ordnest du das ein? Also ne, wie hilft der Wirtschaftsprüfer? Vermute mal, ich kenne die Antwort. Was sind die Phasen des Konfliktes und wie gehe ich mit diesen Konfliktphasen in meinen, wir reden ja über Unternehmen, Familienunternehmen, 100 Millionen Umsatz, 200, 500, eine Milliarde, vielleicht sogar mehr, mit diesen typischen Konflikten. Mhm. Und die machen ja Prozesse, die sind ja unterwegs, die kennen das ja auch. Da gibt's ja diese Themen durchaus. Und wie kann ich das einbauen, damit ich nicht mit dem großen Bang möglicherweise komme?
Also, das könnte jetzt eine etwas umfangreichere Antwort werden. Zur Not musst du mich bremsen oder unterbrechen. Also, ich fange mal an mit der Frage, die ich sehr mag. Hilft meine Ausbildung und vor allen Dingen meine viel langjährige Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und auch Unternehmensbewerter? Da kann ich dazu sagen, in der reinen Lehre wäre das Quatsch. Da würde man sagen, es muss rein die moderierenden Kenntnisse. Die Praxis hat gezeigt, dass in den allermeisten Fällen die Konflikte nicht lösbar gewesen wären, wenn man nicht gleich in dem Gespräch hätte sagen können, das ist steuerlich unmöglich, das kostet Erbschaftssteuer, das kostet keine Erbschaftssteuer oder werden Sie viel Geld für bezahlen müssen und so weiter und so fort. Das lässt sich nicht abbilden und. Also ich glaube, dass die große Chance dieser Kombination darin liegt, und das soll jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments sein, aber ich glaube wirklich, dass ich viele Konflikte überhaupt verstehe und im zweiten Schritt den theoretisch möglichen Lösungsraum überhaupt erkennen kann. Also nochmal, ein ganz banales Beispiel, kommt in der Praxis so nicht vor. Ein Vater möchte sein Unternehmen, was sein ganzes Vermögen ist, nur einem Kind geben, das andere Kind geht leer aus, dann kann man gleich sagen, stopp, vergiss das, da gibt's sowas wie einen Pflichtteil. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber nachzudenken. So, es ist wirklich ziemlich banal, dazu muss man weder Mediator sein noch Wirtschaftsprüfer, aber das macht es eben deutlich, da kann man dann gleich reingehen. Vielleicht das mal so dazu. Dann hat mir extrem gut gefallen, dass du sagst, das klingt auch, als wenn das zu einem Strategieprozess gehört. Ja, kann ich nur bestätigen. Also viele Konflikte hätten in diesem hocheskalierten Zeitpunkt, in dem wir oft gerufen werden, die hätten gar nicht so weit kommen müssen, hätte man das viel früher, ich sag mal, im Rahmen von Nachfolge oder strategischen Überlegungen berücksichtigt. Ich selbst bin eben nicht nur Mediator, sondern ich bin auch Moderator und ich bin mittlerweile auch systemischer Prozessberater. Das heißt, die unterschiedlichen Phasen einer Entwicklung, einer Entscheidung kenne ich und begleite ich auch. Und nochmal, es wäre echt klug, sehr früh sich moderierende Unterstützung zu holen, um dann eben schon zu sagen, wenn wir das so machen, könnte das in einem Konflikt enden und nicht erst dann, wenn der Konflikt da ist. Also auch das kann ich dringend nur anraten. Mittlerweile mache ich die Erfahrung da, wo ich mal als Mediator war, werde ich oft in einer zweiten Runde hinzugerufen, um zu sagen, gucken Sie doch mal drauf, wie wir so miteinander umgehen. Ist das eine gute Lösung oder legen wir da schon die Wurzel für einen späteren hochemotionalen Konflikt? Ganz spannende Entwicklung, finde ich gut. Jetzt der dritte Bereich war die verschiedenen Stufen eines Konfliktes. Der Begriff Konflikt ist ja letztlich nicht so richtig zu greifen. Wir alle verbinden mehr oder weniger etwas sehr Unangenehmes damit. Und gleichzeitig hat die Wissenschaft versucht, Konflikte in Phasen zu strukturieren. Das bekannteste ist ein Herr Glasel, der das in 9 Phasen einteilt. Und das fängt damit an, dass aus einem Gespräch auf einmal so ein bisschen was Verhärtetes wird und das endet. Und das erleben wir in der großen Weltpolitik leider im Moment häufiger mit dem gemeinsamen Sprung in den Abgrund. Und dazwischen gibt es also 9 Phasen, in die man Konflikte einteilt. Und eine Mediation, die ist sicherlich noch nicht erforderlich, wenn man merkt, hier müssen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da scheint es nicht so einfach zu sein, eine gemeinsame Haltung, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das heißt, eine gewisse Intensität des Konfliktes sollte schon vorhanden sein. Und wenn man also an einem Punkt ist, wie es, im politischen Raum leider im Moment der Fall ist, also wo man meint, nur noch mit Gewalt miteinander umzugehen, dann, das gibt es ja leider auch im privaten, im beruflichen Kontext, im übertragenen Sinne zumindest, dann macht eine Mediation auch keinen Sinn mehr. Also es ist, wenn man so will, der Bereich der Konflikte, wo man mit Bordmitteln nicht mehr klarkommt, wo sich die Beteiligten aber noch vorstellen können, mal miteinander zu reden und einander zuzuhören. So ganz einfach gesagt.
Also die Bereitschaft zum Zuhören muss noch da sein, auch die Bereitschaft zur Lösungsfindung. Also wenn ich die Waffen bereits gezuckt habe, dann geht's nicht mehr. Kann man das so pauschal sagen? Oder ich stelle mir jetzt dann vor, die haben sich schon gegenseitig verklagt. Ja, es ist quasi die Gesellschafter, der eine klagt auf Durchführung des Gesellschaftsvertrages oder auf bestimmte Auskunftsrechte oder sonstige Dinge und der andere sagt, gebe ich nicht raus. Da sind schon Anwälte eingeschaltet und wir beide wissen ganz genau, dann wird's schwierig.
Ja, also wunderbar. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. An dieser Stelle würde ich gerne mal was einflechten. Ich schätze die allermeisten Anwälte und insbesondere die in unserem Hause sehr. Und ich möchte auch deutlich sagen, es gibt quasi keine Mediation, wo wir am Ende nicht ein Lösungspapier erstellen, das dann einem oder mehreren Anwälten nochmal gegeben wird, drüber zu gucken und möglicherweise daraus Verträge oder sowas zu machen. Also ohne Anwälte geht es nicht. Im Streit Anwälte zu benutzen, da bin ich skeptischer geworden. Und jetzt kommen wir auf deine Frage. Wenn Anwälte involviert sind, muss man eben überlegen, vertreten die wirklich die Interessen oder sind da eben auch typische anwaltliche Interessen im Raum, die sie aufgrund ihrer Rolle als Anwalt auch wahrnehmen müssen. Da muss man genau hören, gibt es trotzdem noch eine Bereitschaft zuzuhören? Ich glaube, die Bereitschaft, eine gemeinsame Lösung zu finden, ist am Anfang nicht zwingend erforderlich, aber zumindest zuzuhören. Und das prüfe ich immer sehr genau ab. Und das ist also das Mindeste. Und sicherlich, das ist eine der, jetzt ich greife mal vor, eine der ganz großen Erkenntnisse, wenn ich merke, dass eine oder alle Konfliktparteien nicht so sehr an einer Lösung interessiert sind, sondern daran, Recht zu bekommen, dann hat es keinen Sinn.
Ja. Ja.
Weil es wird in einer Mediation nie jemand Recht bekommen. Wer das braucht, der ist mit diesem Instrument nicht gut aufgehoben.
Das macht es ja sicherlich besonders schwierig, weil viele von diesen, wir hatten den Begriff ja schon, Alpha-Tieren, sind es ja gewohnt, Recht zu bekommen. Und wenn die dann aufeinanderprallen, dann muss das ja möglicherweise eins der ersten Elemente sein, auf die man sich gegenseitig einigt. Sind das deine Erfahrungen? Und was ist dann die Erkenntnis daraus? Also eine Erkenntnis habe ich jetzt verstanden, wenn einer Recht haben will, dann brechen wir das hier ab und geht er zurück in sein Kämmerlein und kommt wieder, wenn er sich damit zurechtgefunden hat. Gibt's weitere Aha-Erlebnisse aus der Arbeit, die dich geprägt haben?
Ja, ich komme nochmal zurück zu diesen sogenannten Alpha-Tieren. Also in den allermeisten Fällen geht es in Konflikten darum, dass Menschen erleben, dass sie mit ihren Sorgen, Anliegen, Werten gehört werden. Das gilt für das Alpha-Tier und das gilt möglicherweise auch für den vermeintlich Schwächeren. Und ich habe fast immer die Erfahrung gemacht, Wenn es gelingt, einen Raum zu schaffen, in dem man einander zuhört und wirklich, und dazu gibt es eben bestimmte Gesprächsformen, dass man einander den Eindruck vermittelt, ich habe verstanden, was dich bewegt, ohne dass ich dir automatisch Recht gebe oder dass ich deiner Meinung bin, aber ich habe endlich mal verstanden, was dich bewegt und ich kann dir das auch signalisieren, dass dann die Atmosphäre schlagartig anders ist, dass es dann auf überhaupt nicht mehr um Recht gehen geht, ob nun Alpha-Tier, müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns darauf nie einschießen, aber ob nun Alpha-Tier oder ganz anders unterwegs. Und insofern glaube ich, dass oft dieses Ich muss unbedingt Recht haben letztlich nur eine Strategie ist, lass es mich so formulieren, eine Strategie ist, um mit einer schwierigen, oft sehr emotionalen Situation umzugehen. Du hattest zum Schluss jetzt noch gefragt nach Erfahrung. Also ganz häufig sind es eben Konflikte, wie das bei Familienunternehmen, wer sich mit der Theorie mal beschäftigt hat, weiß, dass nicht nur um ein berufliches Thema geht, Geschäftsführer oder Gesellschafter, sondern es gibt parallel immer noch die Ebene Vater, Sohn, Geschwister, Opa, Enkel, was alles so vorkommen kann. Und dieses Ich habe Recht ist dann oft nur eine, wie ich es formuliere, eine Strategie, um mit diesem, jetzt wird's mal einmal psychologisch emotional, dem Schmerz darüber, dass die familiäre Bande auch darunter gelitten hat, dass es beruflich nicht funktioniert oder es einen Konflikt gibt, damit umzugehen. Und wenn man darüber mal sprechen kann, dass der Sohn hört, wie schlecht es dem Vater geht, wenn der Vater erlebt, wie schlecht es dem Sohn gibt, dann sind diese Themen ganz schnell vom Tisch. Und das sind dann auch, du hattest das gefragt, das sind für mich dann auch die Momente, in denen mir klar wird, warum ich das mache, warum diese Art der Arbeit für mich Sinn gibt.
Ja, das war gerade mein Bauchgefühl, dass dann wirklich auch Sinn ist ein großes Wort, aber dass da durchaus dann auch so ein wirkliches Glücksgefühl entsteht für denjenigen, der das begleitet hat. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass es diese tiefen familiären Gefühle gibt, dieses Berührtsein, dieses Betroffensein, dieses nicht gehört werden, dieses mit seinen Sorgen nicht ankommen. Auch bei den größten Alpha-Tieren gibt's im Verborgenen immer noch mal sowas wie eine menschliche Reaktion, die man rausholen muss und die vielleicht verletzt worden ist beziehungsweise wo es eben tief sitzende Konflikte gibt, die wenn man die an die Oberfläche zieht, die dann auch die Mediation zum Erfolg bringen. Kann man das so sagen?
Ja, ich finde das sehr, sehr gut, wie du es formulierst und eigentlich zögere ich dem noch was hinzuzufügen. Ich würde es vielleicht einfach nur mit meinen Worten nochmal wiedergeben. Also das erste ist, du nennst es Glücksgefühl. Für mich ist es ein ganz tiefes Gefühl von Sinnhaftigkeit. Also ich leiste irgendeinen Beitrag zu einem höheren Ganzen, der überhaupt nichts mit Honorar und Geld zu tun hat. Also das würde ich so formulieren, das ist genau das, was du beschreibst. Und das andere ist genauso, insbesondere dann, wenn es auch familiäre Kontexte sind, aber selbst wenn es nur ein Fremdgeschäftsführer mit einem fremden Prokuristen ist, die einen Konflikt haben, am Ende sind es Emotionen, sind es Gefühle, wie du es sagst, die in einem geschützten Rahmen mal miteinander oder dem anderen gegenüber, so ist es gut formuliert, dem anderen gegenüber mal ausgedrückt werden. Und wir sprechen oft an dieser Stelle von Wendepunkten. Wenn wir diese Ebene erreichen, also wenn wir wegkommen, ich will aber das Budget haben, hinzu, mir ist wichtig für meine Mitarbeiter das und das zu machen und deswegen brauche ich das Budget. Und mir ist wichtig, hier eine Sache zu verfolgen und deswegen brauche ich das Budget. Also wenn es wegkommt von dem Konkreten hin zu dem, was eigentlich den Einzelnen bewegt und treibt, dann verändert sich die Dynamik sofort. Wie gesagt, es sind Wendepunkte und das letztlich ist das die Idee der Mediation, dass ich mal wegkomme von dem, ich will unbedingt diese Lösung, hin dazu, was bewegt mich und was löst das eigentlich an Gefühlen bei dem einen und dem anderen aus.
Das
nachvollziehbar?
Sehr, sehr nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. Ich habe auch gerade schon tatsächlich so ein paar konkrete Beispiele aus der Vergangenheit im Kopf, wo ich sage, da hätte man vielleicht da besser zuhören müssen. Und das sind einfach Entscheidungen, die getroffen sind, weil sie eben darauf beruhen und nicht zerstören wollten. Wenn man dann in so einem Prozess drin ist, wir sind ja, ich bin ja interessiert immer so ein bisschen so Erfahrungen, Beispiele. Das klingt jetzt nach so einem Wundermoment, aber kann man den quasi, sieht man sozusagen die Sonne langsam aufgehen am Horizont in einer solchen Gesprächssituation und hat das Gefühl, da entsteht jetzt etwas und dann kommt dieser Wundermoment, dass sich was entwickelt, oder ist das tatsächlich in den Mediationen, die du begleitet hast, eher ein wirklich auch für dich überraschender, wo es plötzlich heißt, ich will nicht sagen, da ist der Groschen gefallen, das klingt immer so nach dem, jetzt hat er verstanden, das weiß ich ja, dass es das hier nicht ist. Aber gibt's diesen Moment, wo man sagt, da bahnt sich was an, man spürt ja Atmosphären im Raum. Ja, erst ist es total feindselig, eisig, dann wird's warm und dann plötzlich kommt vielleicht die Eruption, aber oder ist es tatsächlich so überraschend, dass du morgens reingehst in die Gesprächsrunde und irgendwann etwas völlig Überraschendes passiert und du ins Positive, vielleicht auch ins Negative. Es gibt ja sicherlich auch, können wir gerne auch nochmal sagen, wann scheitert sowas, ne? Wann muss man eine Pause machen, beziehungsweise wann ist es vielleicht auch gar nicht mehr möglich. Aber gibt es dieses daraufhin spüren oder ist es tatsächlich eher der total überraschende Moment?
Wenn mich die Zuhörer jetzt sehen könnten, würden sie beobachten, dass ich meinen Blick besonders intensiv wandern lasse und den Dietmar nicht anschaue, nicht weil ich gelangweilt bin, sondern weil das eine Frage ist, über die ich so noch nie nachgedacht habe. Ich glaube, typische Wirtschaftsprüferantwort zunächst, es gibt beides. Also dieser Prozess, von dem ich am Anfang gesprochen habe, mit den Gesprächsangeboten und Elementen, der zielt natürlich darauf ab, in einer vielleicht zweiten Sitzung, also zunächst ist es wichtig, mal den Sachverhalt genau zu klären, und das dauert oft schon sehr, sehr, sehr lange, dass man überhaupt mal ein gemeinsames Verständnis von der Situation hat. Und oft in der zweiten Sitzung versucht man dann eben diesen Aha-Moment zu initiieren. Meine Erfahrung, ich würde mal sagen, zu zwei Dritteln kann man das absehen, dass das passiert, und zu einem Drittel ist es völlig überraschend. Also ich habe schon mal eine Mediation erlebt, da ist das nach einer Viertelstunde. Ich war also gerade dabei, die Spielregeln zu erklären, wir lassen uns ausreden und so. Und ich habe irgendwas gesagt, das hat beide so berührt, zack, war der Moment da. Und wir konnten direkt weitermachen. Das war sehr überraschend. Und man merkt eben, wie es oft nur so diese Konstellation braucht, damit sich schon was verändert. Und es gibt Fälle, da passiert es. Dann springt man zurück und es braucht nochmal und nochmal eine Sitzung, bis man wieder dahin kommt. Und es gibt eben auch Fälle, da passiert es gar nicht. Weil, und das ist eben etwas, da hat es neulich einen wunderbaren Artikel gegeben, der das auch sehr schön herausgearbeitet hat. Diese Momente können natürlich nur entstehen, wenn alle Beteiligten bereit sind, sich so ein bisschen zu öffnen oder, wie man modern, glaube ich, sagt, so ein bisschen nackig zu machen. Deswegen ja auch der geschützte Rahmen und deswegen auch die absolute Verpflichtung der Verschwiegenheit aller. Aber ich muss schon auch mal sagen, das hat mich verletzt, oder da merke ich, das geht mir so unter die Haut, was da passiert ist. Und das setzt natürlich auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit voraus, die allerdings bei den allermeisten auch gegeben ist. Aber das sind oft so Dinge, die diesen Aha-Moment oder manchmal die so einen Aha-Moment verhindern. In den allermeisten Fällen kommt er, und er kommt auch ungefähr dann, wann man ihn erwartet.
So, dann sind wir wieder bei der Prozessplanung, die wir am Anfang hatten. Dass es eine Prozessbegleitung ist mit einer Planung, die man natürlich ergebnisoffen nachher nicht sehen kann, aber die dann diese Aha-Momente ermöglichen. Das habe ich jetzt verstanden.
Also ganz kurz zu dem Prozess. Man macht also, nachdem man in einem ersten Schritt alles Mögliche geklärt hat, und da geht es ganz, ganz viel um Verschwiegenheit und die Neutralität des Moderators, dass man wirklich darauf vertrauen kann, auch wenn also zum Beispiel das Unternehmen die Mediation bezahlt, der Mediator aber trotzdem neutral ist. Also da muss man schon eine Menge drauf verwenden. Und dann kommt der zweite Punkt, der sehr kleinteilig ist, nämlich ein gemeinsames Verständnis aller von der Situation. Und da sagt man, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir alle gehen davon aus, dass die Anteile nur an Kinder vererbt werden können. Und dann, nee, das sehe ich noch nicht so. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Das kann Stunden dauern. Und dann kommt in einem dritten Schritt das Hinarbeiten auf diesen Aha-Moment, genau wie du es gesagt hast, wo es darum geht, dass man einfach versucht rauszukriegen, was bewegt sie denn eigentlich?
Ja. Bringt mich zu der Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Moderation? Wann lohnt es sich? Welche Erwartungen, welche Bereitschaft muss bei den Einzelnen sein? Also wir hatten den Konflikt, ja, alles ist schon eskaliert. So, ne? Da kommt der Beiratsvorsitzende und sagt, jetzt mach doch mal eine Mediation.
Super.
Ja,
eine angeordnete Mediation hat ein hohes Maß an Aussicht auf Erfolg.
Ja, genau. So, aber ne, also wann lohnt es sich, da reinzugehen? Was brauche ich dafür? Ja,
also wie gesagt, bei diesen ganz hoch eskalierten Konflikten, wo es also wirklich um kriegsähnliche Einstellungen und Verhaltensweisen gibt, natürlich nicht mehr. Ansonsten immer eben auch, wie du sehr schön gesagt hast, bereits sehr früh. Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was wir vorhin schon herausgearbeitet haben. Wenn beide Parteien noch eine Chance darauf sehen, dass man ihnen zuhört. Und was ich sehr schön finde, das klingt so ein bisschen lächerlich, aber ganz häufig kommen die Leute auch, um sich selbst vielleicht so ein bisschen zu schützen in der Mediation, sagen, naja, schaden kann es ja nicht. Schaden kann es ja nicht.
So eine Paartherapie.
So, genau, schaden kann es ja nicht. Dann sitzen die so auf der Seite, Arme verschränkt, gucken so über die Schulter, was wohl jetzt kommt. Und also ich zumindest kann mit einer Situation, die so beginnt, gut arbeiten, weil sie sitzen zumindest da und es gibt einen Blickkontakt. Ne? Also das funktioniert. Also ich kann eigentlich nur sagen, eine Mediation oder eine Konfliktmoderation, das muss man dann nochmal genau klären, weil eine Mediation, da gibt's halt ein Gesetz, das den Prozess nochmal etwas konkreter formuliert. Bei einer Moderation ist man ein bisschen freier. Die lohnt eigentlich immer, sagen. Und wie gesagt, also das auch zur Beruhigung aller. Am Ende, spätestens am Ende werden immer auch, wenn es nicht um etwas völlig ohne rechtlichen Belang, und das habe ich noch nie erlebt, am Ende geht es immer auch um ein rechtliches Thema, am Ende werden dann auch immer Anwälte oder ein Anwalt zumindest betreut, das Ganze nochmal rechtlich festzuhalten oder wie auch immer.
Bringt mich zu der spontanen Frage, gibt es in dem Prozess Fehler, die man vermeiden sollte, beziehungsweise No-Gos, die man auch vorher anspricht, wo du sagst, also das sind hier die Regeln, an die wir uns halten, wir lassen die anderen aussprechen. Aber sind dir in den 50 Mediationen Fehler passiert, untergekommen von den Beteiligten, wo du sagst, da weiß ich jetzt besser, damit umzugehen und die vermeide ich von vornherein, weil ne, wir reden über viel, viel Erfahrung in dem Bereich und das ist ja, glaube ich, auch dann der Mehrwert, der dann damit reinfließt.
Ja, ich bin auch gerne bereit, das ganz offen zuzugeben. Also die größte Herausforderung, und das ist mir am Anfang auch zweimal passiert, ist, dass man sehr schnell versteht, worum es in den Konflikt geht und sagt, ja, ist doch völlig klar, der hat recht. Und wie kann man sich denn nur so benehmen? Das ist ja unmöglich. So. Und wenn man erstmal in so einem Fahrwasser ist als Mediator, dann kann man machen, was man will. Dann argumentiert man unbewusst sehr schnell für die Partei, von der man überzeugt ist, sie ist in diesem Fall wirklich im Recht oder sie macht alles richtig. Also ich achte viel mehr auf Neutralität und gehe wirklich mit der Haltung rein, es gibt nichts, was keine Berechtigung hat, auch wenn es noch so absurd im ersten Moment erscheint. Also das war sicherlich etwas, da würde ich wirklich sagen, das ist am Anfang nicht immer gut gelungen. Dann, wer mich kennt, weiß, dass ich bin ein Mensch, der nicht unbedingt zu den geduldigsten zählt. Und wenn man dann merkt, dieser Aha-Moment, der Wendepunkt war da, dann könnte man noch innerhalb von einer halben Stunde das Thema zumachen. Das ist doch jetzt völlig klar. Und da muss ich immer wieder drauf achten bis heute. Ich hoffe, es gelingt mir gut. Wenn Leute hier zuhören, die mich als Mediator erlebt haben, dürfen sie mir gerne eine Rückmeldung geben, dass man akzeptiert, wenn alle auch diesen Aha-Moment erlebt haben, dass es noch dauert, bis man bereit ist, das in Lösungsüberlegungen zu transportieren. Also da war ich am Anfang oft zu ungeduldig. Ich habe Leute jetzt, und zumal dann eben mit diesem Wissen eines Wirtschaftsprüfers, wo man sagt, da gibt's doch die zwei, drei Lösungen, die werden immer angewandt, das kann man doch jetzt hier gerade mal machen, entscheidet euch doch.
Ja.
Nicht gut, und da jedem sein Tempo zu geben, das ist sicherlich auch etwas. Ja, und vielleicht auch noch etwas Drittes, da habe ich sehr viel gelernt. Ich glaube, das geht auch nur mit Erfahrung. Man muss wirklich als Moderator sehr genau hinhören, weil die allermeisten Informationen werden einem zwischen den Zeilen präsentiert. Also die Leute sagen etwas, das ist oft wichtig, aber was sie nicht sagen oder was zwischendurch durch Tonalität, Gestik oder so herausklingt, das ist auch viel, viel wichtiger. Und dafür eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, das war bei mir am Anfang einfach aufgrund der Erfahrung, glaube ich, auch noch nicht so. Das hat sich auch wirklich verändert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und viele Punkte, die du gerade angesprochen hast, wo ich mich selbst wieder entdecke, Ungeduld, zu wissen, was denn eigentlich, ne, wenn man das mal abwägt, wir sind ja darauf trainiert, relativ schnell Pros, Cons gegeneinander abzuwägen. Und da müsste ich, glaube ich, auch noch bei dem einen oder anderen Punkt bei mir dran arbeiten, wenn ich mit solchen Dingen Erfolg haben will. Wir müssen leider zum Schluss kommen, aber vielleicht einfach noch mal im Grundsatz. Was gibt's Dinge, die du dir wünschst, wie man in Familienunternehmen mit Konflikten umgeht, gegebenenfalls auch um Mediationen der Zukunft zu vermeiden? Und gibt es so den einen Satz dann die Hörer, wo man sagt, passt auf, das gebe ich euch mit, da lohnt sich die Mediation, beziehungsweise da vermeidet sie den Konflikt, oder wir waren bei dem Einbindung in den Strategieprozess, denkt einfach mal drüber nach, wenn ihr einen solchen Strategieprozess macht, vielleicht nicht nur die wirtschaftlichen Dinge zu berücksichtigen, sondern auch die zwischenmenschlichen und den Mediator mit einzubeziehen.
Also ich hole ganz kurz etwas auf. Jeder, der in einer Beziehung gelebt hat, lebt, der verheiratet ist, der Kinder hat, weiß, dass die Beziehung zu den Familienmitgliedern nur funktioniert, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Also man kann eben nicht nur gemeinsam etwas machen, sondern man muss einfach auch Beziehungszeit investieren. Bei Kindern ist das oft sehr klar. Und Familienmitglieder, Familienunternehmer tun sehr gut daran, sich einfach Zeit für ihr Miteinander zu nehmen. Es gibt zum Beispiel, ich halte da sehr viel von, dieses Institut des Familientages, wo man einfach als Unternehmerfamilie zusammenkommt und irgendwas macht. Das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn mir Familienunternehmer gegenüber sitzen, die so etwas haben und nicht haben. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das als Außenstehender betrachtet. Das Zweite ist, es braucht eine Kultur, in der Menschen, egal wie gut sie kommunikativ oder fachlich ausgebildet sind, alles ansprechen dürfen. Das Schlimmste ist, wenn so eine Kultur entsteht, naja, du hast kein BWL-Studium, du bist kein Jurist, dann halt mal besser deine Klappe. Das ist die Garantie dafür, dass es später zu extremen Konflikten kommt. Und das Dritte ist, dass man, so wie du es angedeutet hast, durchaus auch überlegen kann, insbesondere immer an Wendepunkten, jetzt will ich das Wort nicht wiederholen, also an zu Zeitpunkten, wo sich Dinge in einem Unternehmen verändern. Anteilsübertragung, neuer Geschäftsführer, neues Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Dass man dann einen Externen hinzuzieht und ihn einfach mal bittet, wir haben das und das vor, haben Sie eigentlich den Eindruck, können Sie mal irgendwas mit uns machen? Passt das alles? Sind wir eigentlich alle schon so weit? Und dann stellt sich raus, ja, alle sind so weit, dann ist es gut. Oder, hey, es gibt noch was nachzuarbeiten, weil alle sind offensichtlich noch gar nicht an diesem Punkt, auch wenn das die Mehrheit bisher so gedacht hat. Das wären mal so drei Tipps.
Ja, alles sehr, sehr gut nachvollziehbar und löst sofort Bilder im Kopf aus. Ja,
sehr schön.
Das bleibt nicht aus. Lieber Benedikt, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine Menge gelernt. Ich mag dieses Format. Man kann sich unterhalten. Man kommt von Gedanken zu Fragen und zu Antworten. Also deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Wahnsinnig.
Und
super.
Und wir hoffen.
Doch, ich habe mich sehr gefreut, dass eine Kanzlei unserer Größenordnung auch mal den Mut hat, sich so einem, ich sag mal, nicht so ganz selbstverständlichen Thema zu stellen. Ich finde es sehr gut, und mich würde die eine oder andere Rückmeldung aus der Zuhörerschaft wirklich interessieren, ob das angekommen ist, rübergekommen ist oder ob es auch Widerstände gibt. Insofern vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für deine brillante Moderation.
Danke.